Huch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.
Leider muss man schon sagen, dass die Hitze und Dürre nur ein Vorgeschmack dessen ist, was in Zukunft auf uns zukommt.
Für seinen selbstlosen Einsatz und für die erfolgreiche Rettung eines Menschenlebens wird Hauptlöschmeister des Fachdienstes Anton Hatzl heute mit dem steirischen Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet. Herzliche Gratulation.
Und wenn ich da zurückgehen müssen habe und ich habe daheim eigentlich von meinem Küchenfenster die Feuerfront gesehen, da man denkt, ja, bist du narrisch, was ist da jetzt los?
Unsere Standard-Einsatzbekleidung, die wir haben normalerweise, die ist nicht für den Waldbrand geeignet, das muss ehrlich muss man sein.
Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Folge 16 von Hoch zur, die steirischen Feuerwehrnachrichten. Ja, bevor wir uns unseren heutigen Themen widmen, möchten wir einen Moment innehalten. Das steirische Feuerwehrwesen trauert um Ehrenlandesbranddirektor und Landtagsabgeordneten außer Dienst Georg Ferstl, der am 13. Juli im 90. Lebensjahr verstorben ist.
Georg Schurli Ferstl hat das Feuerwehrwesen in der Steiermark über viele Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet. Von 1992 bis 2002 ist er an der Spitze des Bezirksfeuerverbandes Leoben gestanden. Von 1996 bis 2000 war er Landesfeuerwehrkommandant der Steiermark. Mit seinem Engagement, seinem Weitblick und seiner tiefen Verbundenheit zum Feuerwehrwesen hat er bleibende Spuren hinterlassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und bei allen, die ihn gekannt und geschätzt haben.
Georg, wir werden dir stets ein bleibendes Andenken bewahren. Tom, heute haben wir zwei ganz besondere Geschichten im Gepäck. Es geht um Mut, Entschlossenheit und Zivilcourage und eine zweite, die uns hinter die Kulissen des größten Waldbrandeinsatzes in der Geschichte der Steiermark führt.
Zuerst erzählen wir euch die bewegende Geschichte von Anton Hatzl, der beim 142. Landesfeuerwehrtag für eine außergewöhnliche Lebensrettung ausgezeichnet wurde. Wie es zu diesem Einsatz gekommen ist und warum Sekunden über Leben und Tod entschieden haben, hört ihr gleich zum Beginn. Anschließend blicken wir zurück auf den Waldbrand am Mühlbachkog in Eisbach-Rhein, allerdings nicht mit einer Chronologie des Einsatzes, sondern mit jenen Menschen, die den Einsatz geführt und begleitet haben. Mit ihnen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen dieses Großeinsatzes, wo erst nach 17 Tagen Brand ausgegeben werden konnte. Wir sprechen über Entscheidungen im Vorfeld und im Einsatzgeschehen, über die Zusammenarbeit mit dem Forstdienst und darüber, welche Erkenntnisse aus diesem Einsatz gezogen werden können.
Mit dabei sind Einsatzleiter Hannes Koch, der Stiftsförster des Stifts Rhein, Florian Soritz, der Bereichsfeuerwehrkommandant von Graz Umgebung, Gernot Rieger und René Rieger, der nicht nur Teil der Einsatzleitung war, sondern hautnah am Berg gegen die Flammen mitgekämpft hat. Wir hören mal kurz in wichtige, prägende Aussagen hinein.
Wenn mich die Einsatzleitung angerufen hat, ich muss wieder zum Einsatzort kommen. Das war circa zwischen 3 und 4, weil dort ist eigentlich der Brand komplett uns entgleist. Und dort war die größte Ausbreitung wegen dem Wind. Und wie ich da zurückgehen müssen habe und ich habe daheim eigentlich von meinem Küchenfenster die Feuerfront gesehen. Da man denkt, ja, bist du narrisch, was ist da jetzt los?
Die Lessons learned aus der ganzen Geschichte sind ganz sicher die, dass wir in einer Dimension jetzt angekommen sind bei den Waldbränden, die, was wir wahrscheinlich vorher nicht gekannt haben in der Steiermark oder österreichweit. Wenn man sieht, was im Lesachtal sich abgespielt hat, wenn man das vom Rhein her nimmt, dann muss man einfach sagen, dass wir jetzt da bei einer Dimension sind, wo wir uns noch mehr vorbereiten müssen drauf, vielleicht noch mehr über den Tellerrand schauen, in den anderen Ländern auch, weil da wirklich Kräfte und Temperaturen auf einmal aufkommen sind, Belastungen für die Einsatzkräfte, das Gelände, das sind Dimensionen, die wir halt noch nicht gehabt haben, bis jetzt da.
Unsere Standard-Einsatzbekleidung, die wir haben normalerweise, die ist nicht für den Waldbrand geeignet, das muss ehrlich muss man sein.
Außerdem habe ich bei der Geosphere Austria nachgefragt, welche Rolle Wetter-, Trockenheits- und Bodenfeuchtedaten heute für die Vegetationsbrandbekämpfung spielen und ob die aktuelle Trockenheit mehr als nur ein statistischer Ausreißer ist.
Leider muss man schon sagen, dass die Hitze und Dürre nur ein Vorgeschmack dessen ist, was in Zukunft auf uns zukommt. Ein langfristiger Trend zu mehr Trockenheit, vor allem in der warmen Jahreszeit, ist bereits erkennbar.
Ja, und spannende Erkenntnisse darüber, wie sich unsere Feuerwehren auf zukünftige Vegetationsbrände vorbereiten.
Freut euch auf eine spannende Ausgabe von Hoch zur. Und nun, Gregor, würde ich sagen...
Ja, dann legen wir los. Hier ist unsere Folge 16 für euch.
Für seinen selbstlosen Einsatz und für die erfolgreiche Rettung eines Menschenlebens wird Hauptlöschmeister des Fachdienstes Anton Hartzl heute mit dem steirischen Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet. Herzliche Gratulation.
Im Rahmen des Landesfeuerwehrtages werden jedes Jahr wichtige Entscheidungen für das Feuerwehrwesen getroffen und verdiente Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet. Beim 142. Landesfeuerwehrtag in St. Margarethen an der Raab ist jedoch eine Ehrung im Mittelpunkt gestanden, die viele der Anwesenden besonders bewegt hat. Ausgezeichnet wurde Hauptlöschmeister des Fachdienstes Ingenieur Anton Hartzl Senior von der Freiwilligen Feuerwehr Wald bei Steins. Nicht für viele Jahre Funktionärstätigkeit, sondern dafür, dass er einem Menschen das Leben gerettet hat.
Was geht einem da im ersten Moment durch den Kopf?
Ja, eigentlich das, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt nichts mache, dann passiert nichts und dann kann es für den Verunfallten wirklich zu spät sein. Ne?
Am 23. Jänner 2025 ereignete sich in Wald bei Steins ein schwerer Unfall. Ich habe Anton Hartzl gebeten, noch einmal zu erzählen, wie dieser Einsatz für ihn begonnen hat.
Ja, es war folgendes. Die Mutter des Verunfallten hat mich angerufen, ob ich vorbeikommen könnte, weil der Sohn hat sich den Fuß weggeschnitten. Und ich bin natürlich sofort los, habe aber gewusst, dass ich ohne entsprechende Ausrüstung nicht viel erste Hilfe leisten kann. Bin zum Rüsthaus hin, nachdem ich zuerst den Alarm abgesetzt habe für die Feuerwehr. Und Rettung war ja ursprünglich schon verständigt. Bin dann mit dem Sandrucksack und entsprechender Ausrüstung zum Verunfallten hin und habe dort als Ersthelfer erste Hilfe leisten müssen oder dürfen.
Noch bevor Anton Hartzl den Verletzten überhaupt gesehen hat, hat er eine Entscheidung getroffen, nicht möglichst schnell zum Unfallort zu fahren, sondern zuerst die notwendige Sanitätsausrüstung mitzunehmen. Dass genau diese Entscheidung später entscheidend war, davon ist der neue Landesfeuerwehrarzt Dr. Johannes Heidinger überzeugt.
Ich war zuerst total berührt und ehrfürchtig, dass ein Feuerwehrkamerad da so umsichtig gehandelt hat und zeigt auch, wie wichtig eine gute und solide Ausbildung der Feuerwehrsanitäter ist, damit eben genau solche Unglücksfälle gut über die Bühne gehen können und auch verhindert werden können.
Diese Einschätzung teilt auch Peter Friedmann, Landessonderbeauftragter für den Feuerwehrsanitätsdienst.
In erster Linie war ich extrem stolz, wie ich das gehört habe, dass die Feuerwehrsanität so gut aufgestellt ist, dass wir so super Mitglieder haben und wie der super mitdenkt hat und das Equipment geholt hat im Rüsthaus, bevor er sich dann auf den Notfallort begeben hat und dann mit dem Equipment offensichtlich wirklich den Patienten gut helfen hat können. Da sieht man, dass wir sehr gut ausgerüstet sind und bin auf den Kameraden echt stolz.
Eine gute Ausbildung und die richtige Ausrüstung schaffen die Grundlage. Was sie einem aber nicht abnehmen können, ist die Situation selbst. Denn als Anton Hartzl beim Verletzten ankommt, muss er innerhalb weniger Augenblicke entscheiden, was jetzt zu tun ist.
Ja, es ist sehr schwierig. Man muss da zurückgreifen auf die Sachen, die man irgendwann gelernt hat, weil starke Blutung abzubinden ist nicht tägliches Geschäft, sage ich jetzt einmal. Man hat sonst eher andere Verletzungen, die zum Behandeln sind, beziehungsweise ist ein Rettungsdienst schon vor Ort, aber in meinem Fall war ich vor Ort und die Rettung ist erst später gekommen, nachdem ich die Erstmaßnahmen getroffen hatte.
Da werden Sekunden zur Ewigkeit.
Ja, und wenn man vor alleine gedauert ist mit dem Rettungssanitätsrucksack, also du wärst froh, wenn du irgendeinen hast, der da einfach nur irgendwas zuarbeitet und Verbandsmittel auspackt und zureicht. Aber im Prinzip musst du alles selber machen und man weiß nicht, soll man oben zuerst verbinden oder unten zuerst verbinden, weil er hat eine sehr schwere Halsverletzung gehabt und der Oberschenkel war abgetrennt.
Als diese Geschichte beim Landesfeuerwehrtag erzählt worden ist, war im Saal spürbar, wie sehr sie die Anwesenden bewegt hat. Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzold beschreibt diesen Moment so.
Ja, ich kenne einige Situationen aus den letzten Wochen und Monaten, wo es eigentlich in unserem Bereich auch ähnliche Situationen waren. Und wenn man da schaut, mit welcher Emotionalität und mit welcher Kraft da praktisch das Ganze stattgefunden hat. Und wenn sich ein Mensch entschließt, mehr zu tun, als das eigentlich, was er machen muss, dann ist das schon ganz ein emotionaler Moment, wenn man da dabei ist, der für einen Lebensretter ausgezeichnet wird.
Beeindruckt hat diese Lebensrettung aber nicht nur die steirischen Feuerwehrfunktionäre, auch den Präsidenten des österreichischen Bundesfeuerverbandes, Robert Mayer.
Also mich hat diese Geschichte extrem berührt, weil zum einen, wenn man sich noch kennt, Und die beiden haben sich ja gekannt, der Lebensretter und der Verunfallte. Und dass man dann alle Energie hineinsetzt, ich denke, da läuft man ja auf einen ganz anderen Modus als Mensch. Und dass es gelingt, ein Leben so in dieser Form zu retten, das ist schon höchst beeindruckend, verdient größten Respekt und Wertschätzung, was der Kamerad da geleistet hat. Das ist nicht selbstverständlich, weil das geht über das normale Maß aus meiner Sicht hinaus. Und das ist schon beeindruckend. Und ich denke, dann nimmt man viel Energie auch aus der Feuerwehr mit und man setzt sie für den Kameraden ein, man setzt sie für den Freund ein und das ist schon beeindruckend.
Robert Meyer hat in seinem O-Ton ganz bewusst von einem Freund gesprochen. Tatsächlich ist der Mann, dessen Leben Anton Hassel gerettet hat, nicht nur irgendein Feuerwehrkamerad. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Ich habe Anton Hassel gefragt, ob dieses Erlebnis ihre Freundschaft verändert hat.
Ich habe mir dort schon nach Rücksprache mit der Mutter im Krankenhaus schon besucht. Und ja, er ist mir natürlich sehr dankbar, das ist klar. Das verbindet ungemein. Also das ist wie Kameradschaft grundsätzlich. Aber wenn's so eine arge Situation ist, ist es noch viel stärker. Ne? Also er ist ja mein Grundnachbar mehrmals und ja, wir haben ja viel zu tun gehabt miteinander. Er ist ja schon mehr oder weniger ewig in der Feuerwehr tätig und als Mechaniker natürlich sehr beliebt in der Gegend. Jetzt hat er das aber schon überstanden. Also mit der Prothese, da lässt sich's auch leben, sage ich jetzt einmal. Ich war nur sehr froh, dass er keine bleibenden Schäden außer der Prothese behalten hat. Also ich hatte jetzt ursprünglich Angst, erstens, dass er stirbt, zweitens, dass er Gehirnschäden davonträgt, aber das ist zum Glück nicht eingetroffen.
Die Auszeichnung von Anton Hartzl galt einer außergewöhnlichen Lebensrettung. Für Landesfeuerwehrkurat Pater Dr. Michael Staberl war sie auch ein sehr bewegender Moment.
Besonders betroffen gemacht hat mir die Ehrung eines Lebensretters, weil ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Großes und Wertvolles, wenn man wirklich einem anderen Menschen das Leben retten kann, wenn man selbst viel einsetzt, um ganz für einen anderen da zu sein. Das ist eigentlich genau das, was auch in der Bibel steht, für den Nächsten da sein und bedingungslos zu helfen. Und das ist schön, wenn man so einem Menschen, der das wirklich tut, auch von Herzen Dank sagen kann und das auch mit einer Auszeichnung zum Ausdruck bringen kann.
Genau dieses selbstverständliche Helfen gehört seit jeher zum Feuerwehrwesen. Auch Dietmar Fahrer-Fellner, Landesfeuerwehrkommandant für Niederösterreich, sieht darin ein starkes Zeichen.
Wenn man natürlich den Fall dann im Konkreten hört, da denkt man sich natürlich schon, Gott sei Dank, gute Ausbildung fundiert bei der Feuerwehr gelernt und im Ernstfall auch dann privat angewendet. Mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich, weil das Feuerwehrwesen auch das für sich spricht, was eigentlich der Benefit für die Gesellschaft ist.
Was ist für dich das Besondere am Ehrenamt?
Besonders im Ehrenamt ist, sagt ja schon der Name aus, anderen zu helfen eine Ehre ist. Man darf nicht vergessen, tausende Freiwillige opfern ihre Freizeit, die hier in Einsatz gingen. Und das, glaube ich, man heißt da so schön frei und willig, also mit freiem Willen, anderen zu helfen. Und das Ehrenamt kann man nicht hoch genug halten. Und das, glaube ich, ist auch hier in diesem Landesfeuerwehrtag heute stark zum Ausdruck gekommen.
Anton Hartzl selbst hat die Auszeichnung mit großer Dankbarkeit angenommen. Gleichzeitig hat er im Gespräch immer wieder betont, lieber wäre ihm gewesen, dieser Tag hätte nie stattfinden müssen.
Ja, grundsätzlich wäre es mir lieber oder allen lieber, wenn diese Situation nicht eingetroffen wäre und keine Veranlassung zu dieser Ehrung gewesen wäre und er seinen Fuß noch behalten hätte. Aber trotzdem bin ich dafür dankbar, dass mein Kommandant bzw. der Abschnittskommandant und Bereichskommandant das so in die Wege geleitet hat und den Antrag gestellt haben, dass ich die Auszeichnung bekommen habe. Und es ist natürlich eine gewaltige Ehre, dass man das da am Landesfeuerwehrtag entgegennehmen kann.
Diese Bescheidenheit zieht sich durch das ganze Gespräch und sie zeigt vielleicht am deutlichsten, worum es an diesem Tag wirklich gegangen ist. Nicht um Orden, sondern um Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und genau dieses Miteinander macht das Feuerwehrwesen aus. Dass dieses Miteinander weit über die Einsätze hinausgeht, erlebt auch Harald Schwab immer wieder.
Also solche Veranstaltungen sind einfach wichtig, jetzt nicht nur Feuerwehr intern, sondern auch Feuerwehr extern zu zeigen, dass es hier eine Feuerwehrfamilie von ganz oben bis ganz unten gibt. Die Feuerwehr ist ein Teamspieler. Also es gibt keine Einzelkämpfer bei der Feuerwehr, das Gemeinsame zählt und vor allem, was dann immer eindrucksvoll dabei ist, ist ja natürlich auch die Jugend dort zu sein. Ja.
Gerade solche Geschichten zeigen, warum der Landesfeuerwehrtag eine besondere Bedeutung hat.
Ja, wie immer eine super Veranstaltung, sehr informativ gewesen wieder, und vor allem die ausgezeichneten Kameraden, vor allem die Lebensretter, das ist wirklich ein würdiger Rahmen für diese Verleihungen.
Und auch wenn an diesem Tag extrem hohe Temperaturen den Landesfeuerwehrtag und den Landesfeuerwehrleistungsbewerb begleitet haben, war eines deutlich spürbar. Die Motivation der Feuerwehrmitglieder hat keine Hitzegrenze gekannt. Weder in St. Margarethen an der Raab noch am Ring in Spielberg.
Ihr beide Veranstaltungen perfektest organisiert hier in St. Margarethen an der Raab. Gratuliere den veranstalteten Feuerwehren, dem Bereichsfeuerwehrverband und allen Bewerbsgruppen, die wo sie diese Hitzeschlacht da haben beim FLA-Bewerb. Und alles Gute. Und die zweite Location, der Red Bull Ring in Spielberg, natürlich auch dort den Kameradinnen und Kameraden. Perfekte Arbeit, eine Hitzeschlacht. Und ich glaube, Hut ab, alle, was an beiden Veranstaltungen teilnehmen.
Die Geschichte von Anton Hartzl hat mit einem schweren Unfall begonnen. Sie endet aber nicht mit der Auszeichnung zum Lebensretter. Vielmehr erinnert sie uns daran, dass Hilfe dort beginnt, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Zum Abschluss des Landesfeuerwehrtages haben auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Kohm und Landeshauptmann Mario Kunosek ihren Dank an die steirischen Feuerwehren gerichtet. Ihre Worte fassen vieles von dem zusammen, was diese Geschichte ausmacht.
Ich finde es ganz großartig, dass sichtbar wird, wie viel diese Feuerwehren leisten. Es gibt vieles an Zahlen, aber in Wirklichkeit ist das, was sie draußen tun, das, was bei den Menschen ankommt. Sie stehen für Verlässlichkeit. Sie haben auch den Mut, Hilfe zu leisten, immer dann, wenn Hilfe notwendig ist, wie schwierig die Situationen auch sind. Und wenn man bedenkt, dass heute das heißeste Wochenende ist und so viele Feuerwehrler da sind, um Leistung zu erbringen, dann zeigt auch, welch Wille da ist, um tatsächlich nach vorne zu kommen. Und das ist das Schöne. Zusätzlich ist es für mich sehr wichtig, dass die Feuerwehren der Jugend einen Platz bieten, um sich zu Hause zu fühlen. Das ist ein Asset, das hat die Feuerwehr. Und die Feuerwehr schafft es, dass Menschen da, wo sie helfen, von tiefer Dankbarkeit erfüllt sind. Und das kann nur die Feuerwehr.
Ich kann nur ein großes Danke aussprechen im Namen des Landes Steiermark für die großartige Arbeit, die geleistet wird. Die steirischen Feuerwehren sind immer da, wenn die Steirerinnen und Steirer sie brauchen. Ein großes Danke aber auch für den Landesfeuerwehrtag und alles, was hier rundherum passiert. Das ist eine positive Energie, das ist auch die Bereitschaft, Leistung zu bringen, auch bei heißen und wunderbaren Temperaturen. Also ein großes Danke und ein steirisches Glück auf.
Das war's vom 142. Landesfeuerwehrtag und 60. Landesleistungsbewerb aus St. Margarethen. Ein Mann, ein Moment, eine Entscheidung. Und die Gewissheit, dass Ausbildung, Kameradschaft und Menschlichkeit Leben retten können. Es gibt Einsätze, die mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft enden. Und es gibt Einsätze, die einen nicht mehr loslassen. Der Waldbrand am Mühlbachkogel gehört ganz sicher zur zweiten Kategorie. Über den größten Waldbrand in der jüngeren Geschichte der Steiermark ist bereits viel berichtet worden. Mich hat etwas anderes interessiert. Welche Bilder tragen jene Menschen heute noch in sich, die diesen Einsatz verantwortlich geführt haben? Einsatzleiter Abi Johannes Koch hat bei dieser Frage nicht lange überlegt.
Der stärkste Moment war sicher in der ersten Nacht, wenn ich mir die Einsatzleitung angerufen habe. Ich muss wieder zum Einsatzort kommen. Das war circa zwischen 3 und 4, weil dort ist eigentlich der Brand komplett uns entgleist. Und dort war die größte Ausbreitung wegen dem Wind. Und wie ich da zurückgekommen müssen habe und ich habe daheim eigentlich von meinem Küchenfenster die Feuerfront gesehen. Da man denkt, ja, bist du narrisch, was ist da jetzt los? Also das hätte ich mir nicht gedacht und das war sicher der einschneidendste Moment.
Ein Bild, das sich eingebrannt hat. Doch während Hannes Koch noch auf dem Weg zurück zur Einsatzstelle gewesen ist, hat auch Bereichsfeuerwehrkommandant Gernot Rieger geahnt, dass dieser Einsatz größer werden könnte als zunächst angenommen. Bei der ersten Alarmierung war dieses Gefühl allerdings noch nicht da.
Ja, ganz ehrlich gesagt, ich bin bei der ersten Alarmierung im Zug nach Trieste gesessen mit meiner Frau und habe dann die Meldung vom Waldbrand hereinbekommen. Habe dann aber zeitgleich auch schon Fotos bekommen von einem Kameraden, der dort in der Nähe mit dem Bike unterwegs war. Und dort habe ich eigentlich noch nichts gedacht, ganz ehrlich gesagt. Ich habe auch gewusst, dass die Feuerwehr Eisbach-Rhein dort sehr stark aufgestellt ist und auch im Erstalarm schon einige Maßnahmen getroffen hat, die man bei einem Waldbrand unbedingt treffen muss, gerade wenn es in exponierten Lagen ist, wo man schon eine sehr lange Anfahrtszeit hat. Ja, dann habe ich auch mit dem Einsatzleiter, mit dem ABI Hannes Koch gesprochen, telefonisch. Und der hat mir dann schon gesagt, da wird mehr werden wahrscheinlich, er alarmiert schon mal nach. Und dann ist eigentlich unser Standardprozedere mal abgelaufen. Bis dato habe ich mir noch an nichts gedacht dran. Erst wie dann nach und nach die Nachalarmierungen stattgefunden sind, haben wir da unsere Module, dann habe ich gewusst, es wird eine größere Geschichte werden.
Während sich die Einsatzleitung Schritt für Schritt auf einen Großeinsatz eingestellt hat, haben die Menschen vor Ort die Dynamik des Feuers unmittelbar zu spüren bekommen.
Uns haben dann schon Leute angerufen, auch vom Hörgasgraben, das ist auch toll weiter, weil die haben ja das noch näher mitgemacht und die haben wirklich schon, also sehr Zeug zusammengepackt gehabt, weil die haben wirklich geglaubt, sie werden evakuiert in den nächsten Stunden. Also die haben wirklich Dokumentenmappen, Reisetaschen am Packt gehabt, weil sie wirklich geglaubt haben, das mögen wir nicht mehr unterhalten, das geht uns komplett durch. Also wirklich gesagt, Bilder wie in Kroatien, Mazedonien, Griechenland, derzeit jetzt eh wieder in Kroatien.
Wenn man mit Abstand auf den Waldbrand am Mühlbachkogel zurückblickt, wirkt vieles fast selbstverständlich. Tatsächlich hat es aber einen Zeitpunkt gegeben, an dem niemand gewusst hat, wie sich die Lage weiterentwickeln würde. Bei jedem Großeinsatz kommt irgendwann der Moment, an dem Entscheidungen neu bewertet werden müssen. Mich hat deshalb interessiert, wann dieser Wendepunkt für die beiden Einsatzverantwortlichen gekommen ist. Wann war für dich dieser Wendepunkt und was hat ihn eigentlich ausgelöst?
Ja, der Wendepunkt war sicher, dass wir gesehen haben, wir kriegen das selbst mit unseren eigenen Kräften nicht mehr so in den Griff. Normalerweise schauen wir immer, oder ist es bei uns Standard, dass wir viele Sachen, auch Großeinsätze, selbst mit unseren eigenen Feuerwehren abarbeiten. Dort auch mit dem Bezirk Pfalzberg, die ja unser Nachbarbereich sind dort und auch angrenzen. Dann haben wir gesehen, das schaffen wir alleinig nicht mehr und unser Einsatzleiter dann folgerichtig entschieden, dass wir dort wirklich ja dann mit KHD-Kräften aus anderen Feuerwehrbereichen in den Einsatz gehen. Ja, der Wendepunkt war dann sicher, dass in der Nacht der Brand nochmal durchbrochen ist aufgrund des starken Windes und des sehr exponierten Lage und vor allem das steile Gelände dort. Der war einfach nicht mehr zu halten und das war, glaube ich, der Wendepunkt da, was die Einsatzkräfte auch sehr demoralisiert hat, weil die geglaubt haben bis zu dem Zeitpunkt, wir haben das unter Kontrolle. Man sieht dort Szenen, die man eigentlich nur bis dato aus dem Fernsehen kennt hat, Los Angeles und so weiter, kommt man da in den Sinn. Wenn man die Bilder anschaut, muss ich heute noch dankbar sein, dass dort nichts passiert ist.
Mit jeder Stunde ist deutlich geworden, dass dieser Einsatz neue Dimensionen annehmen wird. Für Einsatzleiter Hannes Koch hat damit gleichzeitig die Phase begonnen, in der er Entscheidungen treffen musste, für die es für ihn kaum Erfahrungswerte gegeben hat. Rückblickend nennt er eine Erkenntnis, die ihn bis heute begleitet. Großeinsätze wie der Waldbrand am Mühlbachkogel, die bringen natürlich, wenn man jetzt ein paar Wochen später reflektiert darüber, Erkenntnisse. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Dinge, die man gelernt hat von dem Einsatz, die man bei künftigen Waldbränden oder vergleichbaren Lagen berücksichtigen sollte?
Ja, wenn dich das jetzt erwischt als Einsatzleiter und du hast sowas noch nie gehabt in der Größe, also sicher mal erst denken anfangen in größeren Dimensionen. Das musst du gleich einmal machen. Dann auch nimm unbedingt Hilfe an von der Flugstaffel, von Waldbrandspezialisten, sowieso von Spezialisten. Ist ja wurscht, ob das jetzt ein Waldbrand ist oder sonst irgendwas anderes, eine Naturkatastrophe, die was sowas schon öfters gehabt hat. Schau, dass du gleich richtige Freunde außerkristallisierst, auf die musst du hören. Ja, und auch was jetzt da wichtig war, was wir also mitgenommen haben und was ich auch schon weitergeben habe dürfen, auch das mit dem Vorauskommando, mit den Zügen, dass du einen kamotteren Ablauf einbringst, dass die Leute schneller zu der Arbeit kommen, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wo baust du die Einsatzleitung auf? Solche Geschichten, die waren wirklich wichtig und das war auch, da haben wir viel gelernt aus den Geschichten außer.
Hilfe anzunehmen bedeutet aber auch, Verantwortung zu teilen. Gerade das fällt Einsatzleitern oft nicht leicht. Für Hannes Koch war aber genau das einer der entscheidenden Faktoren, warum der Einsatz letztlich erfolgreich bewältigt werden konnte. Damit veränderte sich aber auch die Art der Einsatzführung.
Es war ja so, in den ersten zwei Tagen bis zum Sonntag haben wir die Einsatzleitung drin im Mühlbachgraben gehabt. Kann man sich aber so vorstellen, die haben jetzt nicht mehr gesehen, als wie Wald um und um, die haben teilweise nicht einmal einen Rauch gesehen. Die haben zwar die roten Fahrzeuge gesehen, das stimmt, und die Leute, da hat sich was bewegt, aber sonst hast du da drinnen nichts, hast da keine Bewegung gesehen, was passiert da, du hast ab und zu einen Hubschrauber gesehen, Drohnenbilder hat es kein gegeben, weil der Flugraum gesperrt war für die Drohne. Und am Sonntag ist dann die Entscheidung gekommen, dass wir die Einsatzleitung verlegen ins Feuerwehrhaus. Da haben sie sehr viel, glaube ich, schwer da, weil die haben sie denkt, Alter, was ist jetzt los, was will er jetzt da, jetzt müssen wir da weg und komplett woanders hin. hat sich aber noch in den nächsten Tagen herausgewiesen, dass das die richtige Entscheidung war. Ich muss auch sagen, das hat mir ein guter Freund eingesagt. Das war ein Feuerwehroffizier, der hat auch gesagt, du, was halt ich da erinnern? Da gibt's kein Handyempfang, da gibt's kein Klo, es ist staubig, es ist dreckig. Und das war schon die richtige Entscheidung. Natürlich, die erste Entscheidung, dass man das da drinnen aufbaut, das war schon richtig, ne? Damit du einmal in der Erstphase dort was vor Ort hast. Keine Frage, aber ich glaube, ohne den Einsager war ich da drin nicht weggegangen, aber das war, wie gesagt, die Entscheidung war so die richtige.
Also wenn du jetzt nochmal zusammenfasst, die wichtigste Entscheidung ist einerseits Hilfe annehmen und sozusagen einen Inner Circle aufzubauen an Beratern, die die in deinen Entscheidungen unterstützen.
Auf jeden Fall, also wie gesagt, auf jeden Fall einen Kreis aufbauen mit guten Leuten, die was dir aber auch gut gesinnt sind, wo du weißt, das haut hin und der will dir helfen und der unterstützt dich. Das würde ich jedem raten. Also kann man sagen, das ist wirklich ein Nonplusultra.
Wenn wir über Waldbrände sprechen, denken die meisten an Wind, Trockenheit und Hitze. All das hat am Mühlbach-Kogel sicher eine Rolle gespielt. Doch erst im Gespräch mit Förster Florian Soritz habe ich gelernt, dass es noch einen weiteren entscheidenden Faktor gibt. Und der beginnt mit einer einfachen Erkenntnis. Wald ist eben nicht gleich Wald. Meine erste Frage daher für viele ist, Wald einfach Wald? Was haben Feuerwehrleute bei diesem Einsatz über den Wald aus deiner Sicht gelernt, das man vielleicht als Laie gar nicht kennt?
Ja, also nicht nur die Feuerwehrleute haben bei dem Waldbrand viel dazugelernt, sondern ich als Förster, weil das natürlich, oder Gott sei Dank, noch nicht wirklich der Standardfall in unserem Arbeitsablauf ist. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, oder beziehungsweise was die Feuerwehrleute gelernt haben, also Wald ist nicht gleich Wald bei einem Waldbrand. Bei uns war die Situation, dass 2/3 relativ junge Bestände waren vom Windwurf Paula. In den Bestände kommt noch relativ viel Licht auf den Boden. Und gerade da hat sich der Waldbrand dann durch den vorherrschenden Wind an dem Tag beziehungsweise in den Folgetagen sehr schnell ausbreitet. Und dann hat es wieder Bestände gegeben wie Buchen-Althölzer, wo die relativ dicht sind und einen hohen Laubholzanteil haben, wo sich der Waldbrand dann wieder um einiges langsamer fortbewegt. Genau, also es hängt auch stark vom Waldbild ab, wie schnell sich der Wald ausbreitet. Beziehungsweise zum Beispiel waren auch Bestände dabei, die reine Nadelholzbestände waren, überwiegend Fichte mit ein bisschen am Lärchenanteil. Und das waren zum Beispiel Bestände, wo man zum Teil auch durch die Nadeln, die im Harze enthalten und durch die Humusauflage der Nadeln bzw. durch die tiefe Beastung gleich mal ein Kronenfeuer auch gehabt haben sogar.
Für die Einsatzleitung war dieses Wissen besonders wichtig. Es hat dabei geholfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und Entscheidungen im Einsatz zu treffen. Mich hat deshalb interessiert, ob Florian Soritz den Wald manchmal tatsächlich lesen konnte. Hat es eigentlich Momente gegeben, in denen du den Wald lesen konntest und dadurch als fachkundiges Organ sozusagen Entwicklungen vorhergesehen hast, die für die Einsatzleitung wertvoll gewesen sind?
Ja, ich meine, als Förster kennt man die Bestände natürlich relativ genau und man kann da schon abschätzen oder gewisse Gefahren zum Beispiel abschätzen. Bei uns war das im großen Teil im sehr steilen Gelände und durch unsere Bewirtschaftung kann ich schon abschätzen, wo ist jetzt zum Beispiel eine höhere Steinschlaggefahr, wo könnten sie Wurzelstöcke lösen. Und was halt ganz wichtig im Einsatz ist, ist die Ortskenntnis vom Wegenetz her. Also wir haben 129 Kilometer Forststraßen in unserem Betrieb und gerade am Anfang vom Löscheinsatz ist es essentiell, dass man das Wegenetz kennt und dass man weiß, welche Straßen sind jetzt beispielsweise LKW befahrbar, welche Straßen sind nahezu gar nicht befahrbar, wo natürlich dann auch Gefahrenquellen auftreten können und wie kommt man einfach am schnellsten und am effizientesten zum Einsatzort hin.
Dass sich das Feuer so rasant entwickeln würde, hat aber selbst einen erfahrenen Förster überrascht.
Er extrem überrascht hat mich, wie schnell sich das Feuer ausbreitet hat, gerade vom ersten auf den zweiten Tag. Also durch den zum Teil auch drehenden Wind und eben durch die Jungbestände, die eine relativ hohe Brandlast aufweisen, eben weil es relativ, der Boden dort relativ trocken ist durch die Sonneneinstrahlung, hat sich das wirklich rasend schnell ausbreitet. Also bei der ersten Anfahrt haben schon mehrere Hektar sind in Brand gestanden bei der ersten Anfahrt und man hat dann auch gesehen, wie schnell sich das durch den Wind weiter ausbreitet und zum Teil auch durch über Kuppen zum Beispiel springen kann. Gell? Also ich hätte mir gedacht, dass das viel stärkere Barrieren sind, aber wenn der Wind das anfacht, dann geht das unheimlich schnell.
Ganz kurz einmal weg vom Waldbrand hin, du hast das ja gesagt, die klimatischen Bedingungen verändern sich. Verändert der Klimawandel schon deine tägliche Arbeit heute? Nicht in der Theorie, sondern ganz stark mit konkret im Revier.
Ja, wir spüren das bereits sehr stark. Erstens einmal, wir von der Höhenlage eher in niedrigen Bereichen sind. Also unser Revier fängt auf 400 Meter Seehöhe circa an. Und gerade die Trockenperioden, da merkt man, dass die Bäume extrem leiden, gerade die Flachwurzler. Ne? Und das bewirkt halt auch ein viel höheres Risiko gegenüber Schädlingen. Und was man auch stark merkt, also die Naturereignisse wie Gewitterstürme, in dem Fall jetzt Waldbrand leider, die Intervalle werden immer kürzer. Das heißt, in unserem Revier ist in den letzten Jahren der Schadholzanteil, also das Holz, das man nicht durch Katastrophen nutzen haben müssen, war immer über 70%. Das heißt, mich beschäftigt das eigentlich täglich. Und jetzt ist eben dann auch die Zielsetzung, dass man die Wälder klimafit und stabiler gestaltet. Und bei der Aufforstung oder bei der Wiederbewaldung beschäftigt uns das jetzt auch laufend natürlich, dass wir schauen, dass wir möglichst zukünftig stabile Bestände auf den Flächen stehen haben.
Nach einem Waldbrand, so wie es ein Mühlbachkogel war, denkt ja jeder an verbrannte Bäume. Welche Schäden bleiben oft unsichtbar und beschäftigen dich und deine Arbeit vielleicht noch über Jahre hinweg?
Also von den Folgeschäden her ist zum Beispiel Starkregenereignisse wären ganz schlecht jetzt, ne, weil wir nahezu gar keine Bodenvegetation haben, den Boden sichert. Ich meine, es ist jetzt in den letzten Monaten Gott sei Dank schon sehr gut angewachsen, aber gerade in der ersten Zeit wäre das ein hohes Risiko, also Ausschwemmungen. Und was halt auch ist, wir haben jetzt 70 Hektar Freiflächen dann quasi, oder der Großteil der 70 Hektar sind Freiflächen und da herrscht natürlich ein ganz anderes Klima. Also die sind viel trockenanfälliger, die sind viel anfälliger für Vergrasung. Also es ist auf den Flächen einfach schwerer, dass man wieder an Wald so aufbringt.
Aber du hast das ja schon vorher angesprochen, die Veränderungen, die bei der Wiederaufforstung berücksichtigt werden müssen. Gibt es eigentlich Stellen im Wald, jetzt ganz allgemein gefragt, also nicht jetzt in Bezug auf den Waldbrand, die heute völlig anders bewirtschaftet werden müssen als noch vor 10 Jahren, weil sich eben auch in unseren Breiten das Brandrisiko verändert hat?
Ja, auf alle Fälle. Also das Ziel sind eben Mischwälder, ne? Mehrstufige Mischwälder, die sind auf der anderen Seite vom Brandrisiko her weniger anfälliger als eben Nadelholzreinbestände und auch von der Trockenresistenz oder beziehungsweise von der Klimaresistenz her um einiges besser. Also wir schauen jetzt, dass wir zumindest 3 verschiedene Baumarten auf der Fläche haben. Wir schauen, dass zumindest ein Laubbaumort auf der Fläche ist und dass wir zumindest einen Laubholzanteil auf den ganz guten, nicht so trocken anfälligen Standorten von einem Drittel haben und zum Teil auf den schlechteren Standorten auch mehr als die Hälfte Laubholz auf der Fläche haben.
Das bringt mich dann zur nächsten Frage, welche Maßnahmen Waldbesitzer schon heute setzen können, damit ein möglicher Waldbrand für die Einsatzkräfte besser beherrschbar wird?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist die enge Zusammenarbeit und die Kommunikation mit der Feuerwehr. Also so Informationen wie, schaut das Wegenetz aus, wo sind LKW-befahrbare Wege, wo sind Löschwasserbezugstellen, wo sind potenzielle Hubschrauberlandeplätze, das sind alles Informationen, wenn die Feuerwehr die am Einsatzbeginn schon hat oder was, die ihnen extrem helfen. Und ich glaube, da ist einfach eine gute Kooperation der Waldeigentümer mit den Feuerwehren oder mit den Einsatzkräften wichtig.
Ein Satz ist mir aus diesem Gespräch besonders in Erinnerung geblieben. Florian Söritz hat nie davon gesprochen, gegen das Feuer zu kämpfen. Er hat davon gesprochen, den Wald zu verstehen. Und genau dieses Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und Forstwirtschaft war sicher einer der Gründe, warum der Einsatz letztlich erfolgreich bewältigt werden konnte. Doch selbst die beste Taktik stößt an ihre Grenzen, wenn sich die Lage innerhalb weniger Sekunden verändert. Dann entscheidet oft eines: Ausbildung. Und am Mühlbach-Kog gab es auch einen Moment, in dem genau diese Vorbereitung entscheidend geworden ist. René Rieger war an diesem Tag mit einem Zug im steilen Gelände im Einsatz. Dann hat der Wind gedreht.
Ja, es war so, dass wir den Funkspruch von der Alarmierung weg mitbekommen haben, zu Hause im Feuerwehrhaus, haben wir das schon gehört und habe dann den Hannes auch versucht, telefonisch zu erreichen. Der Hannes hat es ja schon in mehreren Plattformen und Berichten bekannt gegeben, dass er eigentlich 14 Tage vorher eine Schulung gegeben hat von uns. Wir waren auch im Abschnitt 6 unten und haben diese Basisausbildung gemacht und sind auch sehr gut befreundet und gut im Kontakt immer. Und dann hat er auch gleich in der Erstphase uns alarmiert. Wir sind dann runtergefahren mit eben dieser Basisausrüstung vom Bereich Graz-Umgebung und haben dann zuerst in der Einsatzleitung eine Runde beim Günter Kriegel im Abschnittsführungsstab kurz unterstützt und habe dann gesagt, weißt du was, wir fahren rauf. Ich übernehme gleich die rechte Flanke und schaue, dass ich ihn da unterstützen kann. Und dann beim Rauffahren, wo wir oben das Becken am Adlerhorst positioniert haben für die Hubschrauber zum Tauchen, gemeinsam mit Hannes und mit den Flughelfern von der Kapfenberger Partie, danach sind wir eben runtergefahren und haben eben diese Flanke gemacht. Da waren dann Dimensionen, wo eben das Feuer so stark gekommen ist, wo der Wind dann sich gedreht hat. Da hat man einfach gemerkt, was da los ist. Es ist natürlich extrem trocken gewesen. Das hat man gemerkt bei jedem Schritt und Tritt im Wald. Und wir haben dann auch dort, oder ich habe dann dort quasi diese Gruppe, den Zug mit dem Erwin Fuchsbichler gemeinsam geführt und habe das erste Mal diese Trillerpfeife, die von mir selbst vor Monaten noch belächelt worden ist, verwenden müssen, weil wir haben da den Rückzug antreten müssen. Es hat der Wind so gewaltig gedreht und wären da sonst eingeschlossen gewesen.
Was in diesem Moment folgte, war kein Zufall. Es war das Ergebnis einer Ausbildung, die Monate zuvor bereits begonnen hatte.
Unser Glück war sicher, dass wir richtig reagiert haben, der Erwin und ich, und dass auch die Kameradinnen und Kameraden, die dort vor Ort waren, bei uns in der Ausbildung waren und wir eben diese Trillerpfeife dort vorgestellt haben. Ansonsten hätte man dort einige Kameraden am Berg eingeschlossen gehabt und da wissen wir jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre sonst.
Der Waldbrand am Mühlbach-Kogel hat aber nicht nur gezeigt, wie wichtig Ausbildung ist. Er hat auch deutlich gemacht, dass sich Vegetationsbrände verändern und dass sich die Feuerwehren mit ihnen verändern müssen.
Ja, die Lessons learned aus der ganzen Geschichte sind ganz sicher die, dass wir in einer Dimension jetzt angekommen sind bei den Waldbränden, die, was wir wahrscheinlich vorher nicht gekannt haben in der Steiermark oder österreichweit. Wenn man sieht, was im Lesachtal sich abgespielt hat, wenn man das vom Rhein her nimmt, dann muss man einfach sagen, dass wir jetzt da bei einer Dimension sind, wo wir uns noch mehr vorbereiten müssen drauf, vielleicht noch mehr über den Tellerrand schauen, in den anderen Ländern auch, weil da wirklich Kräfte und Temperaturen auf einmal aufkommen sind, Belastungen für die Einsatzkräfte, das Gelände, alles drum und dran, das sind Dimensionen, die wir halt noch nicht gehabt haben bis jetzt.
Was bedeutet das ganz konkret? Was müssen wir als doch durchwegs erfahrene Feuerwehrkräfte vielleicht auch neu denken und neu lernen?
Ja, das Erste ist schon mal die Bekleidung, sage ich mal, das ist schon mal das Hauptproblem. Unsere Standard-Einsatzbekleidung, die wir haben normalerweise, die ist nicht für den Waldbrand geeignet. Das muss, ehrlich muss man sein. Das fängt schon beim Schuhwerk an mit Stiefeln und dergleichen hat man im Wald nichts mehr verloren. Da kann wirklich einen guten Bergschuh oder festes Schuhwerk, Knöchel hoch und wirklich eine sehr, sehr leichte Bekleidung. Da sind wir auch daran, dass man da irgendwas macht. Und wir haben uns da ein paar Sachen angeschaut in den oberen Bekleidungssektor. Da gibt es wirklich sehr viel und auch weit, weit billigere Sachen, wie wir es derzeit haben. Man braucht da noch ein bisschen wieder über den Tellerrand hinausschauen. Ja, sonst, die Bekleidung ist es auch noch, wie gesagt, und das andere ist wirklich die Taktik, wie man vorgeht. Das hat sich noch nicht ganz in der Steiermark durchgesprochen, wie man eigentlich einen Waldbrand bekämpfen soll. Der Harald Schaden hat da aber sehr, sehr viel Arbeit geleistet und viel gemacht. Und das geht erst einmal dann, sage ich mal, noch ein bisschen intensiviert in den Feuerwehren draußen.
Das ist der Flugdienstbeauftragte.
Der Flugdienstbeauftragte, der Waldbrandbeauftragte eigentlich für den Land Steiermark,
ist eine andere Geschichte und vor allem auch, dass man gerade in diesen Dimensionen über sehr, sehr vielen Tagen die Kräfte richtig einsetzen muss, rechtzeitig ablösen muss. Und man hat auch gemerkt, die Zusammenarbeit mit unseren MRAS-Kräften, die sehr gut ausgebildet sind, aber auch mit der Bergrettung, die hat sich wirklich bezahlt gemacht.
Wenn in den Medien über den Waldbrand am Mühlbachkogel berichtet wurde, dann waren es meist dieselben Bilder. Für Einsatzleiter Hannes Koch erzählen diese Bilder aber nur einen Teil der Geschichte. Denn entschieden wurde dieser Einsatz erst viel später.
Die Arbeit, wie gesagt, ab dem 7., 8. Tag, da ist nicht mehr so viel berichtet worden. Berichtet ist noch, wie die 8 Hubschrauber in der Luft waren, wie halt Action war. Aber die Entscheidung wird getroffen ab dem 7., 8., 9., 10. Tag. Dort machst du das Feuer aus und wenn du dort nicht anständig arbeitest.
Ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr darum gegangen, spektakuläre Flammen zu bekämpfen. Es ging darum, jedes einzelne Glutnest aufzuspüren. Meter für Meter, Stunde um Stunde.
Also die Burschen und Mädels, was dort gekommen sind, aber kein Feuer mehr gesehen haben, die
Kram.
Nur Kram haben, das waren eigentlich die Firefighter. Das muss man schon sagen, ne? Die haben das Feuer ausgemacht. Alle haben gut gearbeitet, das dürfen wir jetzt nicht runter. Aber wie gesagt, für die war es halt nur einmal schmerzhafter, weil der hat eigentlich das Feuer nicht gesehen, weil das war halt ein Kram und der hat das wirklich müssen auskramen, das Feuer. Und für den, aber der hat das Feuer ausgemacht. Und das ist entscheidend, wie gut das du da noch und arbeitest mit Drohnen, mit Wärmebildkamera und wie genauer das du machst, umso schneller hast du Brand aus. Wie gesagt, der Hubschrauber hilft dir nur mit Kronenfeuer, mit natürlich Vegetationsfeuer, was Sträucher brennen und solche Geschichten. Aber ausmachen, das Feuer tut dann wirklich der Kamerad oder die Kameradin, die was grob.
Nach 17 Tagen am Mühlbachkogel konnte schließlich Brand ausgegeben werden. Für die meisten war damit ein außergewöhnlicher Einsatz beendet. Für jene, die Verantwortung getragen haben, begann danach erst die eigentliche Aufarbeitung. Mich hat deshalb interessiert, welches Bild, welche Erkenntnis und welches Gefühl von diesem Einsatz geblieben sind.
Ja, da ist schon ein Stau gefallen dann einmal vom Herzen. Wir sind da drin gestanden, der Förster, der Andrich Peter, und haben gesagt, ja, jetzt gehen wir Brand aus. Ja, war dann schon mal, dass du sagst, so, jetzt hat das ein Ende und jetzt können wir mal abbauen, anfangen. Wir haben dann wirklich die Leitungen. Ich glaube, wir haben am 5. irgendwann mal nachgezählt. Ohne die D-Schlauchleitung waren das 25 Kilometer Schlauch, was nur am Mühlbachkogel gelegen sind. Alles andere haben wir gar nicht mitrechnet, was dann die Zubringerleitungen waren. Und dann haben wir das wirklich abgebaut, unten aufgelegt. Ja, das war dann schon was. Muss man sagen, dort ist man dann schlafen gegangen, ein paar Tage mal hinten nachher und dort ist man zur Ruhe gekommen. Ich bin dann ein paar Tage mal in die Therme gefahren, weil dort war dann wirklich einmal Game Over. Und dort kommt das noch, was du gefragt hast, dort kommt dann die Müdigkeit, dort kommen dann nachher auch die Gedanken und ja, habe ich das richtig gemacht, habe ich das falsch gemacht oder was heißt besser machen können, was ist wirklich scheiße gelaufen. Also die kommen erst nachher, die Gedanken. Während dem Einsatz haben wir schon geredet, funktionierst du. Was ich aber mitgeben möchte auch noch, und das auch bei Waldbränden, das wird dir der Förster noch an sich erzählen, was uns super unterstützt haben. Erstens einmal, dass es einen Förster gegeben hat. Das ist ja heute schon gar nicht so selbstverständlich, weil oft sitzt der Förster ja irgendwo, und aber das, wir haben den vor Ort gehabt, der hat voll mitgeschöpft immer. Dann, was uns noch zugute gekommen ist, ein Grundstücksbesitzer. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, ja, hin und her und dort und da, wie würde das woanders ausschauen? Habe ich gesagt, ich kann euch das nicht beantworten. Wir haben einen Grundstücksbesitzer gehabt und der Förster hat gesagt, alles nehmen, was wir brauchen. Es ist halt, wenn ich nur einen habe, jetzt stell dir vor, du hast viele kleine Waldbauern. Ja, das, der um jeden Baum kämpft, der Waldbauer, wenn der nur 2-3 Hektar Wald hat, weil das ist auch seine Lebensexistenz oder das hat er halt aufgebaut oder ist über Generationen gegangen. Das ist dort eine ganz andere Geschichte. Das war da viel leichter. Also wie gesagt, noch einmal ein großes Dankeschön an die KGS auch, die was uns Löschwasser in Millionen Liter zur Verfügung gestellt hat. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Das muss man auch sagen, nebenbei her noch.
Die KGS?
Die KGS, ja. Wir haben 2 Krankenhäuser da, einmal eine Lungenanstalt und einmal ein Fachärztezentrum und ein Ausbildungszentrum. Wir haben dort Wasser gekriegt ohne Ende, die Quellen haben geschüttert. Das war super. Auch der Wassermeister war da sofort da, die haben wir auch Betriebsfeuerwehr. Also die haben da wirklich gut mitgespielt, das muss man auch sagen. Es hat schon sehr zusammengespielt alles. Was ich noch mitgeben kann, bedient euch an Fremdpersonal wie Holzknecht. Der weiß, wie man einen großen, dicken Baum umschneidet. Und der hilft euch auch bei manchen anderen Sachen mit. Natürlich auch viele andere Sachen, was nicht hingehauen hat. Wir sind erst später mal draufgekommen, ja, mit der Geländetaufe, dass wir das alles benennen anfangen. Sollte man in Zukunft nicht verschiedene färbige Wasserbecken anfangen zum Kaufen, auch da mit der Waldbrandausrüstung, das habe ich auch bekannt gegeben. Witzigerweise vorm haben sie die Feuerwehrleute ganz, ganz leicht gemerkt. Also wenn ich gesagt habe, du zum roten Container oder zum blauen Becken, da war das kein Thema. Dann hast du auch gewusst, das haben wir in der Landkarte so eingezeichnet, da und da ist der. Und das hast du von weit schon gesehen. Also da ist es gar nicht auf die Ortsnamen, sprich auf die Geländetaufe auch gekommen. Also das würde ich machen, dass man wirklich sagt, okay, man kauft verschiedene färbige Becken. Weil wenn die Heute sagt, was siehst du? Ja, blaues Becken von mir, dann weiß ich, du, das ist richtig oder falsch. Das sind so Geschichten. Also da würde ich eher auf die Form gehen, wie auf Namen. Ja, das waren schon so Geschichten.
Für die vier Gesprächspartner bleibt aber vor allem ein Einsatz, aus dem sie viel mitgenommen haben. Nicht nur für den nächsten Waldbrand, sondern für jede Lage, in der Zusammenarbeit, Vertrauen und Mut, neue Wege zu gehen, gefragt sind.
Ja, als Ergänzung zu den kritischen Stimmen zum Thema Innovation oder was wir alles kaufen und machen, möchte ich schon sagen, da sind wir von vielen belächelt worden. Aber zum Endeffekt haben wir gelächelt, weil die Sachen, die wir gekauft haben, ob es die Tanks waren, ob es unser Wechselladefahrzeug war, ob es jetzt die Trackster waren, ob es die Pickup-Module waren, das hat sich alles zu 100% bewährt und darauf sind wir schon stolz und der gerade Weg ist immer der beste.
Wir haben jetzt in diesem ersten Block erfahren, was der Waldbrand mit den Menschen gemacht hat, die ihn bekämpft haben. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Warum werden Vegetationsbrände auch in unseren Breiten zu einer immer größeren Herausforderung? Gregor hat dazu mit Experten gesprochen, die den Waldbrand aus wissenschaftlicher Sicht einordnen und erklären, welche Rolle Klima, Wetter und Vegetation künftig spielen werden.
Ja, Tom, übers Wetter lässt sich bekanntlich immer reden und auch vortrefflichst streiten. Und eines sei gleich einmal zu Beginn festgehalten. Wetter und Klima sind zwei ganz unterschiedliche wissenschaftliche Bereiche. Das Wetter beschreibt sozusagen den aktuellen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort, also so gesehen, was wir heute so draußen erleben. Das Klima hingegen ist das langfristige Muster, der Durchschnitt aus Jahrzehnten von Wetterdaten. Und wir reden jetzt übers Wetter, über Zahlen und Daten, die unumstößlich sind, vor allem wenn sie von einer absoluten Spezialistin und Fachfrau beleuchtet werden. So freue ich mich, euch die neue Leiterin der Geosphere Austria in Graz, vielen vielleicht noch unter ZAMPK bekannt, vorstellen zu dürfen.
Ja, hallo, mein Name ist Marlies Kriegler. Ich bin die Leiterin der Regionalstelle Steiermark der Geosphere. Es freut mich, dass ich heute bei euch sein darf.
Ja, und damit auch herzlich willkommen, liebe Marlies Kriegler in unserer Feuerwehrfamilie. Marlies, heuer erleben wir in der Steiermark bereits Waldbrände, regionale Wasserknappheit in vielen Regionen. Wie ordnest du das bisherige Wetterjahr aus Sicht der Geosphere Austria ein?
In der Steiermark fehlt seit Jahresbeginn bis zum heutigen Tag 27% an Niederschlag. Besonders wenig Niederschlag im Verhältnis zum Klimamittel 1991 bis 2020 fiel dabei im Bereich der Engstaler Alpen, Hochschwabgebiet bis zur Kleinalpe und den Fischbacher Alpen. Hier fiel um ein Drittel bis 40% weniger Niederschlag seit Jahresbeginn. Normalerweise fehlt in der Steiermark bis jetzt in einem durchschnittlichen Jahr im Flächenmittel rund 530 mm Niederschlag. Heuer waren es bis jetzt aber nur 385 mm. Das bedeutet, dass grob die Regenmenge eines kompletten Sommermonats fehlt. Vor allem im März, April und Mai. Die Monate brachten sehr wenig Niederschlag. Im Juni hingegen fiel relativ viel Regen, vor allem in der Obersteiermark. In der zweiten heißen Junihälfte beschränkten sich die Niederschläge auf einzelne heiße Tage mit teils starken Regenschauern. In der Oststeiermark blieb es auch im Juni relativ trocken. Die allgemeine Trockenheit, die Mitte Juni schon begonnen hatte und nur durch Regenschauer und teils heftige Gewitter unterbrochen wurde, hielt bis jetzt an. Das allgemeine Defizit haltet jetzt aktuell schon bei -70%. Also von der Entspannung der Trockenheit, die sich noch im Juni abgezeichnet hat, ist nicht viel übrig geblieben. Das zeigt auch die klimatische Wasserbilanz der letzten 30 Tage, die in der Hälfte des Bundeslandes Indexwerte von unter 2 aufweist. Der Index geht bis -3 sogar, das wäre dann extrem trocken. Jetzt sind wir schon bei -2.
Marlies, sind solche Entwicklungen noch außergewöhnliche Einzelereignisse oder lassen sich darin bereits vielleicht langfristige Trends erkennen, auf die auch wir Einsatzorganisationen uns einstellen müssen?
Leider muss man schon sagen, dass die Hitze und Dürre nur ein Vorgeschmack dessen ist, was in Zukunft auf uns zukommt. Ein langfristiger Trend zu mehr Trockenheit, vor allem in der warmen Jahreszeit, ist bereits erkennbar. Auch wenn die mittleren Niederschlagsmengen über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte eher gleich geblieben sind, mit Ausnahme von dekadischen Schwankungen, hat die Verdunstung aber deutlich zugenommen. Grund dafür sind unter anderem auch die steigenden Temperaturen. In einer wärmeren Atmosphäre steigt das Potenzial, dem Boden Feuchtigkeit zu entziehen. Zusätzlich entziehen auch noch die Pflanzen durch die längere Vegetationsperiode dem Boden die Feuchtigkeit. Dieser Trend ist bereits zu beobachten und wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Man unterscheidet hier nämlich grundsätzlich zwischen einem Niederschlagsdefizit und einer Bodenfeuchtedürre. Vor allem die letztere ist für Waldbrand relevant und natürlich inzwischen deutlich nachweisbar.
Die Geosphere Austria berät ja unter anderem die Feuerwehr und im Rahmen des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements. Welche Informationen liefert ihr eigentlich dabei und wie unterstützen diese Prognosen vielleicht eine Einsatzplanung?
Die Geosphere hat 2023 AMAS ins Leben gerufen. AMAS ist eine Abkürzung und steht für Austrian Multi-Hazard Advice Service. Hierbei treffen sich die Entscheidungsträger der Landeswarnzentrale und des Katastrophenschutzes, der Landesfeuerwehr, zweimal in der Woche gemeinsam mit den Experten von der Geosphere, aber auch der Hydrologie, Geologie, Wildbach- und Lawinenverbau, Forst, Energienetze, Straßenerhaltungsdienst und dem Sicherheitsmanagement der Stadt Graz und diskutieren anhand der aktuellen Wetterlage die möglichen Gefahrensituationen. Sollte nun so eine Gefahrensituation eintreten, steht die Geosphere rund um die Uhr beratend zur Seite, indem sie die Informationen der zeitlich und räumlich hoch aufgelösten Wetterdaten und Prognosen vermittelt. Da geht es zum Beispiel im Fall eines Waldbrandes um räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Windprognosen für die kleinen Seitenteller. Oder im Fall von Gewittern, in welche Richtung diese ziehen oder ob mit einer Abschwächung oder Intensivierung zu rechnen ist und wie viel Niederschlag in einem Gebiet dann noch zu erwarten ist. Im AMAS-Treffen melden aber auch die anderen Fachexperten ihre Einschätzungen und teilen ihre Informationen mit den zuständigen Behörden. Gemeinsam entsteht so ein Verständnis für den Impact, den eine Situation mit sich bringt und welche Maßnahmen rechtzeitig zu setzen sind.
Man ist zwischen frühzeitigem Warnen und vielleicht unnötiger Verunsicherung liegt oft ein sehr schmaler Grat. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr eigentlich, wann eine Wetterlage tatsächlich Anlass für Alarm und konkrete Warnungen gibt?
Tatsächlich entscheiden nicht wir, ob ein Alarm ausgegeben wird oder nicht. Während der AMAS-Meetings wird zusammen mit den anderen Fachexperten jede Lage und damit auch der Impact neu beurteilt. Und danach wird gemeinsam entschieden, ob und welcher Alarm notwendig ist. Mitunter reicht es ja manchmal völlig aus, die Bevölkerung über die Medien zu informieren. Aber es gibt auch Fälle, wo entschieden wird, AT-Alert, also der übers Handy rausgeht, auszugeben. Die Geosphere hat allerdings auch auf ihrer Homepage für alle Wetterparameter impactbasierte Warnungen, auf die jeder frei zugreifen kann. Diese Warnungen können sich aber von denen von AMAS unterscheiden, da auf der Homepage nur einzelne Parameter gewarnt werden und im AMAS die Gesamtschau aller Experten berücksichtigt wird. Alles in allem ist AMAS ein ganzheitlicher Ansatz, wo nicht jeder Experte für sich die Lage neu beurteilen muss, sondern die Situation gemeinsam diskutiert wird, wodurch auch die Last der Entscheidungen verteilt wird. AMAS erleichtert klare und geschlossene Kommunikation und beschleunigt somit das Setzen von angemessenen Maßnahmen. Der Klimawandel fordert eine rasche und flexible Anpassung an neue Gegebenheiten, die über AMAS gedeckt werden können. AMAS ist somit ein zukunftsträchtiger Ansatz und stellt quasi die nächste Generation der Gefahrenbeurteilung und Warnung dar.
Liebe Marlies Kriegler, nochmal herzlichen Dank für das spannende Gespräch und auf eine gute Zusammenarbeit. Tom, bevor wir jetzt aber Schluss machen, hast du eigentlich mitbekommen, welche Social-Media-Challenge gerade überall auftaucht?
Du meinst die, bei der plötzlich aus allen möglichen Gegenständen getrunken wird? Hauptsache ist kein normales Glas. Ja, die habe ich gesehen.
Ich habe nämlich das Gefühl, momentan gibt es jeden Tag eine neue Challenge. Kaum ist die eine vorbei, kommt schon die nächste.
Das stimmt und manchmal habe ich den Eindruck, die größte Challenge ist eigentlich, einfach keine Challenge mitzumachen.
Ja, Tom, das hat was. Wobei gegen Spaß und gute Unterhaltung natürlich überhaupt ist nichts einzuwenden. Und da bin ich meistens ganz, ganz vorn mit dabei. Du kennst mich.
Ganz im Gegenteil, ein bisschen Gaudi, die gehört natürlich dazu. Natürlich auch bei der Feuerwehr. Zusammensitzen und Spaß haben. Aber manchmal muss man sich schon kurz fragen, muss ich eigentlich bei jedem Trend dabei sein?
Genau, Tom. Vor allem, wenn man in einer Uniform unterwegs ist, für eine Körperschaft öffentlichen Rechts, für eine Organisation steht, zu der einfach viele Menschen aufschauen und auch aufschauen sollen.
Genau, Gregor. Wir Feuerwehren genießen in der Bevölkerung ein großes Vertrauen. Dieses Vertrauen kommt nicht von ungefähr. Deshalb ist es manchmal die bessere Entscheidung, einen Trend einfach Trend sein zu lassen
und stattdessen mit gutem Beispiel voranzugehen.
Ja, und außerdem bin ich überzeugt, ein kühles Getränk schmeckt aus einem ganz normalen Glas mindestens genauso gut.
Was auch immer an Kaltgetränk da ins Glas kommt.
Ja, das bleibt jetzt unter uns und auch das, dass es für solche gekühlte Getränke in meiner Feuerwehr in Leutschach sogar eigene Codewörter gibt.
Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Passt gut auf euch auf und wir hören uns schon bald wieder bei einer neuen Ausgabe von Hurch zur, die steirischen Feuerwehrnachrichten. Bis dahin, eine schöne Zeit.
Habt Spaß, genießt den Sommer, aber nehmt euren Hausverstand immer mit.
Hurch zur!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.